Der Sneakpot ist in der Vergangenheit. Wir befinden uns im Jahr 1919 und besprechen für euch den Film Franz. Bei mir ist die Hinterbliebene Claudia Nördinger.
Hallo, und der Unbekannte am Grab ist wahrscheinlich Robert Krüger.
Uhu, ich bin unbekannt. Ich sag euch nicht, wer ich bin.
Zu spät dafür, oder?
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, wenn du mich als der Unbekannte und dann den Namen... Naja, lassen wir das. Claudia, Franz, worum ging's?
Ja, Franz ist der aktuelle Film von François Ozon, einem französischen Regisseur, der, ich würde sagen, so vor 15 Jahren vielleicht am weitesten im Bewusstsein, ins Bewusstsein des Mainstreams so gerückt war, mal eine Zeit lang mit 8 Frauen, hieß das, glaube ich, damals, und danach Swimmingpool, als 2 Filme, die, zwei Filme, die eben schon so eher in Arthouse-Kinos und so gezeigt wurden, aber die schon eine breitere Öffentlichkeit erreicht haben. Der ist auch insgesamt erfolgreich. Ich selbst würde mich so ein bisschen als Ensemble-Fan, wie sagt man das, auf dem Rebound oder sowas bezeichnen. Ich hatte mal eben so vor 15 Jahren, 10 Jahren eine Zeit, wo ich eigentlich alles von ihm geschaut habe. Dann hatte ich ihn ein bisschen über und jetzt nähere ich mich gerade wieder so ein bisschen an. Jetzt, der aktuelle Film ist eigentlich schon einigermaßen untypisch, weil er eben 1919 spielt, und zwar in einer kleinen deutschen Stadt. Wir bewegen uns auch im Übrigen, allein was das Farb- oder Nicht-Farbspektrum angeht, im Schwarz-Weißen. Und in dieser kleinen Stadt lebt eine junge Frau mit der Familie oder den Eltern ihres gefallenen Verlobten. Also die hatten sich verlobt, bevor er an die Front gegangen ist, und er ist nicht zurückgekommen. Und sie lebt jetzt bei seinen Eltern, und es ist ziemlich offenkundig, dass sie eben momentan zumindest nicht vorhat, sich irgendwie weiter aufs Leben einzulassen oder so, sondern sie verharrt eben in dieser Situation, in der sie war, und besucht das Grab ihres Verlobten und lehnt irgendwelche Heiratsanträge ab und so. Und da taucht eben jetzt plötzlich ein junger Franzose auf, den sie zuerst am Grab ihres Verlobten sieht und der dann auch kurz später im Haus ihrer Schwiegereltern oder Schwiegereltern in Spee wieder trifft. Also der kommt dorthin, und es ist erstmal etwas undurchsichtig, was dessen Anliegen ist. Es wird allerdings dann schnell klar, dass er wohl ihren Verlobten kannte. Und man muss dazu sagen, ihr Verlobter hat auch, also auch bevor er an der Front war, also auch vor dem Krieg, war er in Paris und so, also er hatte durchaus Berührungspunkte mit Frankreich, was natürlich die Tatsache, dass er dann eben im Frontkonflikt zwischen Deutschland und Frankreich gefallen ist, eben nochmal auflädt mit zusätzlicher Bedeutung und so. Ja, und dann geht es letztendlich erstens darum, wie diese Familie auf diesen Franzosen reagiert, was sich da entwickelt, und eben auch um die Frage, wer er ist und was sein Verhältnis zu dem Gefallenen war.
Das klingt fürchterlich anstrengend und schwermütig.
Also schwermütig ist es schon ein bisschen. Also auf jeden Fall ernst ist es natürlich. Die beiden Damen, mit denen ich im Kino war, haben hinterher gesagt, sie fanden ihn ein bisschen kitschig, den Film. Ich halte es, also er ist bestimmt, an der Oberfläche betrachtet, ist er ein bisschen kitschig. Also er ist schon so, vielleicht ist es falsch zu sagen, er drückt auf die Tränendrüse, aber es ist schon klar, es wird hier natürlich was ziemlich Melodramatisches ausgespielt. Der Grund, warum ich es trotzdem für ein Missverständnis halte, zu sagen, dass er einfach kitschig ist, ist, meiner Meinung nach spielt der Film mit was ansonsten in der Literatur vielleicht präsenter ist als jetzt im Film, nämlich mit Erzählperspektive. Meiner Meinung nach wird der Film, ohne dass irgendwie ein Ich-Erzähler gebe oder irgendwie so Off-Kommentar oder so, erzählt der Film aus der Perspektive der Verlobten. Und auch dieses Farbspiel, es ist nämlich nicht immer schwarz-weiß im Film, sondern es gibt durchaus auch Passagen mit Farbe. Und das erklärt sich eigentlich auch nur, wenn man den Film eben aus ihrer Perspektive betrachtet nimmt. Und so lese ich auch die kitschigen Anteile. Zum Teil handelt es sich da eben auch um Projektionen einer jungen Frau. Sie ist sehr, sehr jung, also ich weiß nicht, 20 oder so, und hat natürlich schon einiges jetzt an Schicksalsschlägen, die sie mit sich rumtreiben muss, die sie verarbeiten muss. Und gleichzeitig ist sie aber eben trotzdem immer noch im Prinzip ein junges Mädchen. Und insofern finde ich auch diese Kitschigkeit, finde ich nicht, also werfe ich nicht dem Film vor, sondern empfinde ich als ziemlich glaubwürdig für eine junge Frau in dieser Position.
Okay.
Ja, also ich glaube, jetzt deine Frage auch nicht so richtig beantwortet, ob es insgesamt schwere Kost ist. Ich empfand ihn eigentlich nicht als so schwer. Es ist ein ernstes Thema natürlich und er ist zum Teil auch traurig, aber dieses etwas Schwärmerische, also die Tatsache, dass wir eben hier in der Innenperspektive des jungen Mädchens sind, gibt dem Ganzen für mich auch so eine, vielleicht Leichtigkeit ist zu stark, aber eben so, es hat auch eine ganz andere Ebene als nur dieses schicksalsschwere, harte Nachkriegsding. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Hauptdarstellerin Paula Beer, heißt sie, glaube ich, das darstellen kann, eben irgendwas zwischen jungem Mädchen und dann aber doch auch erwachsene Frau, einfach durchs Schicksal schon vorzeitig erwachsen geworden. Und das, finde ich, ist sehr gelungen.
Das Poster hat ja auch irgendwie was. Also ich habe gerade auf der IMDb das Coverbild gesehen. Da sieht man so zwei Personen von hinten an einem Seeufer liegen. Das sieht natürlich so gar nicht dramatisch und schwermütig aus, sondern eher irgendwie so ein bisschen romantisch.
Ja, ja, genau. Also es ist eben einfach, sie ist eben trotzdem ein junges Mädchen. Und das ist, und das zeigt der Film eben auch, dass gerade ein Krieg, wie der Erste Weltkrieg ja war, wo eben sehr, sehr viele sehr junge Männer entweder aus eigener Begeisterung sich gemeldet haben oder eben in diesen Krieg geschickt wurden und dann eben niemals zurückkehrten. Und Desillusionierung, die dann natürlich auch bei den Zurückgebliebenen stattfindet. Und trotzdem geht das Leben irgendwie weiter. Also darum geht es in dem Film natürlich auch, dass das Leben eben für die, die überleben, gerade wenn sie jung sind, nicht endet mit diesem fürchterlichen Verlust, sondern dass es weitergeht. Und ich fand den Film, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich zu entscheiden, ob ich mich auf ihn einlasse. Und dann fand ich ihn sehr beeindruckend, also irgendwie sehr gelungen und irgendwie auch klug und vielschichtig, ohne jetzt zu sagen, das ist mein neuer Lieblingsfilm oder so, aber er hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Ich halte ihn für einen sehr guten Film und deswegen war es auch so, als wir aus dem Kino gekommen sind und die beiden Ladies, mit denen ich im Kino war, eben nur so ein bisschen abfällig gesagt haben, der war jetzt schon ein bisschen sehr kitschig, habe ich mich ehrlich gesagt geärgert. Da hatte ich so ein, ihr versteht das gar nicht, Reflex.
Ja, ich kenne ja diesen Reflex.
Ja.
Man muss den dann unterdrücken. Und
absolut. Ja, es war auch so, die eine hat sich offensichtlich ein bisschen geärgert, dass sie, also ein bisschen war das so, hab meine Zeit hier für sowas verschwendet und so. Und ist dann auch relativ schnell abgedampft zur U-Bahn. Das war auch ganz gut so, weil ich glaube, sonst hätte ich mich mit ihr gestritten. Naja.
Ja, na gut.
Ja, also ich gebe 8 Punkte und ja, ich mochte ihn wirklich. Ein bisschen muss man natürlich Lust haben auf diese Thematik, wenn man sagt, das gibt mir jetzt gar nichts, dann kann man es auch sein lassen. Allerdings, wenn man jetzt zu François Ozon schon eine Meinung hat, das wäre jetzt für mich nicht unbedingt aussagekräftig, weil ich ehrlich gesagt nicht den Film nicht sehr typisch für ihn finde. Also ein Problem, was ich mit Ozon in der Vergangenheit hatte, war, irgendwann ging mir diese überhöhten Frauengestalten ein bisschen auf die Nerven. Das ist jetzt vielleicht auch nur eine wilde Behauptung von mir, aber für mich ist er einer dieser schwulen Regisseure, die sehr gerne Filme über Frauen drehen und dabei so ein, ja, eben so ein leicht anbetendes, so eine anbetende Perspektive einnehmen. Für mich aber keine wirklich glaubhaften Frauenfiguren zeigen, sondern eben so Kunstprodukte, die mich dann irgendwann genervt haben. Und das empfinde ich hier nicht so, aber das steht und fällt natürlich auch mit der Schauspielerin. Die ist wirklich sehr gut. Ich glaube auch, sie ist sehr jung. Der Film ist auch zum Teil auf Deutsch und zum Teil auf Französisch. Und das macht sie auch ganz fantastisch. Also ja, Paula Beer kann man, mal davon abgesehen, dass sie auch, finde ich, wirklich wunderschön aussieht, kann man, glaube ich, in Zukunft mal so im Auge behalten.
Okay.
Ja. Also Franz, ja, würde ich durchaus empfehlen.
Gut, behalten wir das mal so als Empfehlung auf der Liste.
Ja.
Bevor wir zu deinem nächsten Film kommen, wo, ich glaube, du hast eben gerade in der Besprechung irgendwann das Wort schwärmerisch verwendet. Ich glaube, dazu kommen wir nochmal zurück, aber vorher dränge ich mich noch mit einem Film rein. Also zumindest vermute ich das einfach mal.
Meinst du?
Okay. Ja, ich weiß nicht. Aber bevor wir den Hörern verraten, worum es da gleich gehen wird, beziehungsweise die sehen es jetzt eh alle schon auf der Kapitelliste, dränge ich mich jetzt mal mit den Blues Brothers hier rein.
Ja.
Und zwar habe ich tatsächlich diesen alten Film mal wieder rausgekramt. Ich weiß gar nicht, wieso.
Den ich ja noch nie gesehen habe, gell? Nach wie vor nicht.
Das ist ja ein Skandal.
Und zwar, obwohl ich das seit ungefähr 1000 Jahren vorhabe. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendeinen Pakt geschlossen habe, niemals Blues Brothers anzuschauen. Ich würde ihn gerne sehen, aber irgendwie kam es einfach nie dazu. Und ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo man in anderen Fällen schon geneigt wäre zu behaupten, man hat ihn gesehen, weil man so viel über ihn gehört hat, dass man auch über ihn reden könnte, aber...
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kenne diesen Effekt mit anderen Filmen. Also der Film ist von 1980, insofern hat jetzt 36 Jahre lang gut abgehangen. Du könntest dich jetzt daran wagen. Ein Film von John Landis mit John Belushi und Dan Aykroyd in den Hauptrollen. Ich meine, ich glaube, ich erzähle jetzt vielen unserer Hörer nichts Neues, aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich den normal besprechen würde. Geschrieben auch von Dan Aykroyd und dem Regisseur John Landis. Es geht um... ja, um unsere Blues Brothers. Die beiden treffen sich am Anfang des Films wieder, als der eine, die von John Belushi gespielte Figur, wieder aus dem Knast entlassen wird. Jake Blues kommt wieder aus dem Knast raus. Und sie brauchen dringend Geld. Und weil sie das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, das braucht 5000 Euro, sonst wird es zwangsversteigert. Oder $5,000 natürlich, nicht Euro. Und diese $5,000 wollen sie jetzt beschaffen. Das haben sie irgendwie der Nonne, die dieses Waisenhaus führt, die nennen sie den Pinguin, aus naheliegenden Gründen, haben sie das versprochen oder beziehungsweise, ja, sie lassen sich da irgendwie reinquatschen, dass sie diese $5,000 besorgen. Und der Plan, den sie fassen, ist, sie bringen die Band wieder zusammen und treten auf. Und im Grunde verfolgen wir jetzt den ganzen Film lang über eigentlich nur den Plan, wie sie die einzelnen Bandmitglieder abklappern und versuchen, die Band wieder zusammenzubringen und dann, als sie das dann irgendwann im Laufe des Films auch so halbwegs hinkriegen, diverse Auftritte zu absolvieren, die alle nicht so wirklich gut laufen. Und das mit den 5000 Euro läuft auch nicht so gut und man macht sich auf der Reise dann auch so diverse Feinde in den unterschiedlichen Etablissements und auch die Polizei ist dann relativ schnell wieder involviert. Und ja, wie würde man das charakterisieren? Es ist eine sehr musiklastige Screwball-Komödie, die einfach, finde ich zumindest, auch gut gealtert ist und halt von Stars durchsetzt. Ja, also wir treffen dann irgendwann einen Gitarrenverkäufer, also in so einem Musikhandelgeschäft, der von Ray Charles gespielt wird und mit dem sie dann natürlich ein bisschen Klavier spielen müssen. Und da nimmt der Film dann immer so Auszeiten, die so in so eine Musical-Richtung gehen, wo dann plötzlich auf der Straße alle Leute in Tanzen und Singen ausbrechen. Und wir treffen in einem Imbiss Aretha Franklin, mit der sie natürlich dann auch singen müssen. Und eben noch mehr solche Leute. Und das Ganze gipfelt dann am Schluss in diesem berühmten Auftritt, den man dann auch, wenn man heutzutage irgendwo diesen Give Me Some Lovin' oder sowas im Radio hört, nehmen sie ja in der Regel immer diesen Auftritt aus diesem Film, wo man am Anfang dann eben auch reden hört, wie er dann irgendwie die Law Enforcement Community begrüßt und so weiter. Das ist also dieser Take aus diesem Film raus. Das ist alles ziemlich lustig. Der Film selbst hat eigentlich keine so richtige Geschichte. Also es gibt irgendwie noch so einen Nebenplot, dass sie aus Gründen, die man erst gegen Ende des Films irgendwie erfährt, von einer Frau verfolgt werden, die von Isla Fisher gespielt wird, die permanent versucht, sie umzubringen, aber man weiß den ganzen Film über nicht, warum. Und sprengt dabei irgendwelche Häuser in die Luft und die meiste Zeit wird sehr viel zerstört. Es werden unfassbar viele Polizeiautos zu Schrott gefahren. Es wird auch sonst sehr viel zerstört und es hat alles keinen großen, tieferen Sinn, aber es ist alles so die Art und Weise, wie unsere Hauptfiguren mit dieser massiven Zerstörung umgehen und das so wegnicken, als sei das gar nichts, macht es dann halt wiederum irgendwie unterhaltsam, ohne dass man so recht sagen kann, warum man jetzt darüber lachen muss. Aber es sind halt so diese Szenen, die irgendwie legendär geworden sind, wenn man das ein paar Mal gesehen hat, das Ding. Und die fahren halt irgendwie mit einem Polizeiauto, ist da so eine Wettverfolgung irgendwie durch einen eine Shopping Mall und crashen da halt alles kaputt in dieser Shopping Mall. Wirklich jedes einzelne Schaufenster wird zu Bruch gefahren. Und die Kommentare sind dann immer so Sachen wie, oh ja, die Frühjahrskollektion ist diesmal ziemlich spät dran oder sowas. Und während sie irgendwie die ganze Auslage von so einem Modegeschäft kaputt fahren. Und das hat so einen absurden Humor, den man entweder total lustig findet oder halt ausschaltet und sich denkt, was will das von mir? Aber das Ganze halt unterlegt und gepaart mit unfassbar guter Musik aus dieser Zeit oder zumindest so Bluesmusik eben, Bluesrock. Und das ist schon schön, also ich mag das. Ich habe den allerdings auch schon ein paar Mal gesehen und wusste, dass er mir gefallen würde und habe ihn jetzt einfach nochmal angeguckt und ich habe ihn zum ersten Mal auf Englisch von vorne bis hinten geschaut und ich fand ihn wieder lustig und irgendwie skurril. Und meine Lieblingsszene ist die, wenn die Frau, die sie immer angreift, das ganze Haus in Schutt und Asche legt und die Jungs aus dem ganzen Gerümpel, in dem sie verschüttet worden sind, aufwachen und sich aus dem Gerümpel rauswühlen. Und dann guckt einer auf die Uhr und das, was er dann als nächstes sagt, ich will es jetzt nicht spoilern, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, da falle ich jedes Mal vom Sofa vor Lachen. Also, weil das ist so absurd und da kann es mich dann nie halten irgendwie.
Ja. Klingt super.
Also,
muss sein.
Wie gesagt, ist großer Quatsch, aber großer lustiger Quatsch. Zumindestens. Finde ich. Und halt tolle Musik. Einfach tolle Musik. Ich muss aber auch sagen, dass ich diese Platte, der Original Soundtrack zu diesem Film, wirklich schon bestimmt 15 Jahre oder so in meinem Besitz habe, wenn nicht länger. Und damals im Auto auch immer hoch und runter gehört habe. Also die Musik ist mir sehr vertraut und ich mag diese Platte sehr. Ja, Blues Brothers. Angucken. Zurück zu dir und zu der Schwärmerei oder vielleicht doch nicht. Jetzt kommt's.
Jetzt kommt Mad Mike XXL, nehme ich an, meintest
ja,
du?
Ja, das meinte ich. Den ersten fandest du doch gut, oder nicht?
Ja, genau. Also ich habe es vorher nochmal nachgeschaut. Folge 283, also im Jahr 2013, ist das schon wieder so lange her, habe ich Magic Mike besprochen, der ja damals von Steven Soderbergh war. Schon, muss man ja sagen, so ein bisschen Überraschungsprojekt. Hätte man jetzt nicht so erwartet, dass Steven Soderbergh einen Film über männliche Stripper macht, wo tatsächlich auch größere Passagen des Filmes man genau das sieht, Männer beim Strippen. Und ja, ich mochte den Film und konnte ihm sehr viel abgewinnen. Ja, es war dann vermutlich auch nicht zu vermeiden, dass es da eine Fortsetzung geben wird. Und diesmal ist allerdings Steven Soderbergh nicht mit an Bord. Und was hier passiert ist, also ich weiß nicht, über Geschichte muss man jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz so viel sagen. Ich meine, Channing Tatum spielt wieder den Mike in Magic Mike. Im ersten Film ging es ja eigentlich darum, dass er nicht mehr Stripper sein will oder dass er eben andere Pläne für sein Leben hat. Und gleichzeitig der junge, neu dazugekommene Stripper, gespielt von Alex Pettifer, eben gerade so einsteigt in dieses Leben. Und jetzt haben wir eine Situation, also Matthew McConaughey, der im ersten Teil sozusagen der Chef dieser Strip-Show war, der ist jetzt nicht mehr dabei. Und die anderen Jungs aus dieser Stripper-Gruppe, oder wie immer man das nennt, die wollen eigentlich auch aufhören oder müssen aufhören zum Teil. Und das ist jetzt so der klassische Fall von noch ein letztes Mal lassen wir es richtig knallen, gemischt mit diesem, ja, in Filmen auch immer wieder, gerade auch in Fortsetzungen immer wieder gerne mal bemühten, so dieser Klassenfahrt-Effekt, dass man eben sagt, wir gehen jetzt alle noch mal zusammen auf eine große Fahrt. In diesem Fall fahren sie zu so einer Stripper-Convention und dafür kommt sogar noch mal Mike mit an Bord, der eigentlich kein Stripper mehr ist. Und dann lassen sie es eben noch mal so richtig krachen. Ja, also ein Problem meiner Meinung nach ist schon, dass ihnen eben, also zum Beispiel oder vor allen Dingen vielleicht Matthew McConaughey abhanden gekommen ist und durch nichts ersetzt wird, was schauspielerisch vergleichbar in Anführungsstrichen klasse ist. Also es ist schon alles, also ich würde sagen, noch ein ganzes Stück flacher. Auch die Geschichte gibt sich nicht so viel Mühe, noch irgendwie einen doppelten Boden zu haben oder so, sondern es ist einfach das, als was es verkauft wird. Es ist eine Gruppe von Strippern, die aufhören, wollen nochmal auf eine große Tour gehen und dann gibt's eben ja auch alle möglichen Strip-Einlagen, wobei ich die auch zum Teil ein bisschen billiger finde als im ersten. Also zum Teil auch so, dass ich gedacht habe, so, oh, also ehrlich gesagt, wenn ich da jetzt wäre als eine von den Frauen im kreischenden Publikum, ich wäre, glaube ich, ein bisschen unangenehm berührt, okay. Eher als begeistert. Davon abgesehen, ja, ich habe mich ja, das ist ja im Sneakpot ausreichend dokumentiert, über die letzten Jahre zum Channing Tatum-Fan entwickelt, was ich wirklich vor 5 Jahren oder so nicht so vorausgesehen hätte. Und ich finde ihn einfach, ja, im Englischen gibt's ja da dieses Wort watchable. Ich finde einfach ihn immer, ich sehe ihm einfach gerne zu. Und das hat eben mit verschiedenen Dingen zu tun. Hier natürlich auch, klar, wenn er sich aussieht, sieht schon gut aus und so. Und er bewegt sich unheimlich gut. Aber ich finde auch einfach, dass er eine einnehmende Persönlichkeit auf dem Bildschirm hat. Und das funktioniert für mich hier auch. Also deswegen, ich schaue es mir gerne an. Aber es sind schon, also ich würde sagen, ein paar Schritte abwärts vom ersten Teil. Ja, kann man anschauen. Muss man auf keinen Fall gesehen haben.
Es klingt auch von der Geschichte, die du zusammengefasst hast, so ein bisschen wie, ja, was Besseres ist uns nicht eingefallen und dann.
Ja, also ich meine, sie hatten halt alle nochmal Lust drauf. Gell? Offensichtlich mochten sie diese Rolle. Und ich meine, es spricht auch für den Film, dass nicht Channing Tatum auch abgesprungen ist, weil der hat es ja auch nicht nötig. Gell? Also der kriegt ja auch genug andere Rollen. Aber offensichtlich, ja, sie hatten Lust, das nochmal zu machen. Und so sieht der Film auch aus. Und das macht ihn auch ein Stück weit sympathisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie es alle nur machen wegen des Geldes oder so, sondern die hatten Lust, nochmal so einen Stripper-Film zu machen. Und ja, es macht auch schon Spaß, dazu zu schauen, aber insgesamt ist es schon, also filmisch nicht direkt signifikant.
Bisschen wie bei den Blues Brothers, we're bringing the band back together. Und machen wir das
hier auch mal. Ich weiß nicht. Also für mich ist auch, die engagieren irgendwie, lesen sie dann auf dem Weg zu der Stripper Convention, lesen sie dann noch Jada Pinkett Smith auf. Die moderiert dann ihre Show, also eigentlich macht die dann das, was vorher Matthew McConaughey gemacht hat. Und das ist halt auch so, also ich finde, das macht die ganze Sache so viel billiger, wirklich. Also, und zwar in jeder Hinsicht, also so für die Show, aber auch so filmisch schauspielerisch und so. Es ist einfach nicht dasselbe Format. Ich meine, das macht dann natürlich auch einen Teil der Coolness des ersten Teils aus, dass sie für so eine Rolle dass sie Matthew McConaughey hatten. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man sich diese Rolle anschaut. Denkt man schon so, der Moment, wo er das gelesen hat und gesagt hat, na klar mache ich das. Das ja. Ging im Prinzip nur, weil Steven Soderbergh diesen Film gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Da hat wahrscheinlich irgendwer noch irgendwem einen Gefallen geschuldet oder so.
Ja, aber ich meine, man sieht, das Schöne daran ist, aber das ist natürlich auch Matthew McConaughey, ist dann eben auch in dem Moment, wo er diese Rolle macht, das macht er halt dann auch richtig. Ja? Also es ist dann eben mit vollem Einsatz. Und ja, und eben dieser Moment der Überraschung und irgendwie auch des Begeistertseins wider aller vorheriger Erwartungen, das fehlt hier schon so ein bisschen. Aber gewisse Sympathien habe ich durchaus immer noch aufgebracht. Aber mehr als jetzt 5,5 Punkte würde ich nicht geben.
Na gut, dann lassen wir es dabei 5,5 Punkten und versuchen uns als, wie sagt man, Praktikant. Nächsten Film, den du geschaut hast.
Genau, der andere Film, den ich noch gesehen habe, ist The Intern oder auf Deutsch heißt der Man lernt nie aus mit Robert De Niro und Anne Hathaway. Und ich kann mich
nur an die Trailer erinnern.
Ja, also ich muss dazu sagen, letzte Woche war Marc für 3 Tage auf Fortbildung. Und da ich im Moment sehr, sehr anstrengende Tage habe, hatte ich mir schon vorher vorgenommen, dass ich an den 2 Abenden, die ich alleine bin, abends so ein Mädchen-Trash schaue. Einfach Filme, die ich sonst niemals hier anschauen kann, weil der Marc die Wand hochgehen würde. Und deswegen hatte ich mir eben vorher Magic Mike XXL und diesen Film besorgt. Und
also ich hätte den jetzt so nicht in die Kategorie Mädchenfilm gesteckt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie so Robert De Niro-Fan bin und das deshalb eigentlich gar nicht in Betracht ziehe, den in die Kategorie zu stecken.
Ja, aber ich meine, also vom Genre her ist er das, würde ich schon eher sagen. Also in dem Film geht es eben darum, dass Robert De Niro mit 70 im Prinzip, seine Frau ist gestorben und er weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Er war sein ganzes Leben aktiv und hat viel gearbeitet und so weiter und jetzt, ihm ist einfach langweilig. Und dann liest er halt so eine Anzeige, dass ein Unternehmen, die Kleidung übers Internet verkaufen, die suchen Senior Interns und dann bewirbt er sich dort und im Bewerbungsprozess finden die ihn sofort alle total super. Und deswegen wird er der Chefin des Unternehmens zugeteilt als Senior Intern. Das ist eben Anne Hathaway, die eigentlich von diesem Senior Intern-Programm irgendwie noch nie so richtig gehört hatte oder das nicht so richtig mitbekommen hatte, dass sie das machen. Und sie ist auch überhaupt nicht begeistert davon, dass sie jetzt eben diesen Opa-Intern da zu sich bekommt. Aber wie Robert De Niro nun mal ist, kann ihm niemand widerstehen. Und es stellt sich sehr schnell raus, dass er dann ab diesem Moment ja sowas wie ihr Praktikant, ihr bester Freund, ihr Ersatzvater, ihr alles ist oder sowas in der Art. Ja, viel mehr kann und muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Und der Film war im Prinzip alles, was ich mir davon erhofft hatte, dass Robert De Niro eben so unfassbar sympathisch ist, wie er eben in manchen Filmen ist, wie er einfach sein kann. Oder wie er vielleicht auch als Person ist, ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, diese Art von Filme mag ich mit ihm gerade jetzt in den letzten 5, was auch immer, Jahren, besonders weil er mich da immer an meinen Vater erinnert. Ich finde, er hat da immer Ähnlichkeit mit meinem Vater. Deswegen verzeihe ich ihm dann sogar schlechte Filme, wenn er diese Rolle spielt. Und Anne Hathaway mag ich hier auch. Die ist ja totaler Workaholic, etwas überfordert. Sie hat einen Mann und 2 kleine Kinder, kommt aber irgendwie auch überhaupt nicht zurecht. Oder hat sie nur ein kleines Kind? Na, bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist sie etwas überfordert und er hilft ihr eben. Und es geht um eine Freundschaft in dem Film. Und das ist sehr nett. Und irgendwie auch, geht es auch um die Frage, wenn eine Frau Karriere macht, welche Probleme entstehen dann? Wie muss sich ihr Umfeld dann verhalten? Ein Stück weit ist es auch dieses, warum ist es nicht okay, für eine Frau Karriere zu machen? Warum erwarten dann immer alle, dass sie doch mal einen Gang runterschalten soll und sich mehr um ihre Familie kümmern? Oder warum sind die anderen Mütter auf dem Spielplatz der Meinung, dass sie bestimmt eine ganz blöde Zicke ist, weil sie eben beruflich erfolgreich ist und so? Darum geht's auch so ein bisschen. Also ein durch und durch sympathischer Film, der nichts Weltbewegendes tut, aber den ich auf jeden Fall mochte.
Und kann die Regisseurin widerstehen, Robert De Niro so zu spielen zu lassen, wie das scheinbar alle Regisseure in letzter Zeit immer tun, nämlich ihm immer irgendwo so ein Part hinzubauen, dass er ein bisschen so ein kleiner cholerischer Zwerg ist, der irgendwie immer hochgeht, damit er immer so dieses Taxi-Driver-mäßige Ausrasten oder so ein bisschen dieses, you talking to me, so dieses Ding, dass er auspacken darf, weil das finde ich immer so anstrengend, wenn jeder Regisseur, der Robert De Niro vor die Kamera bekommt, immer versucht, das aus ihm rauszudrücken. Ob es passt oder nicht, auf Teufel komm raus, das habe ich schon so oft gesehen.
Nee, das ist überhaupt nicht diese Rolle. Also, und das meine ich auch nicht, wenn ich sage, er erinnert mich an meinen Vater, sondern es gibt, oh Gott, aus dieser unsäglich schlechten Reihe von Herz-Schmerz-Episoden-Dings, ich glaube, Valentinstag und New Year's Day und was auch immer. In einem von diesen Filmen spielt Robert De Niro den Vater, ich glaube, von Hilary Swank. Und da ging es mir auch schon so, unsagbar schlechter Film, muss man dazu sagen, ging es mir auch schon so, dass er eben sowas hatte, sowas irgendwie, er hat Erfahrung und er steht so ein bisschen über den Dingen und er kann viele Dinge auch mit so einem belustigten Befremden anschauen und er versteht nichts von dem ganzen technischen Kram, aber es macht auch nichts, weil er hat dafür eben im Laufe seines Lebens Dinge gelernt, die auch für jemanden, der in so einem Tech-Bereich arbeitet, was bringen und so. Also es geht hier eher so um so eine gelassene, lebenserfahrene Freundlichkeit, die er ausstrahlt. Und es hat überhaupt nichts von diesem hysterischen Robert De Niro, den es tatsächlich ja auch in den letzten Jahren häufiger ging. Es ist so ein ganz netter, freundlicher Robert De Niro, den man sich sofort nach Hause einladen würde.
Solange er solche Videos gegen Trump macht, wie es jetzt gerade im Internet kursiert, würde ich ihn auch jederzeit einladen. Hätte ich aber wahrscheinlich vorher auch gemacht.
Ja, ich gebe dem Film 7 Punkte, weil ich ihn wirklich mochte.
Sehr schön. Also, einmal ein Mädchenfilm mit Empfehlung von Claudia. Wunderbar. Dann möchte ich noch 2 Serienstaffeln besprechen, die ich kürzlich abgeschlossen habe. Fangen wir mal mit der noch sehr viel brandheißeren an, nämlich Mr. Robot Staffel 2. Ist ja jetzt erst kürzlich überhaupt rausgekommen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 1-2 Monate alt oder sowas, wenn ich jetzt nicht den ganzen Überblick verloren habe, aber so ungefähr. Da habe ich mich ja jetzt durch die ersten beiden Staffeln, es gibt ja aktuell nur die 2, in relativer Rekordzeit für mich und Serien durchgekämpft und wollte da jetzt noch die Staffel 2 rückblickend betrachten. Sie ist, da ist es wie immer bei Mr. Robot sehr schwierig, jetzt darüber zu reden, ohne allzu viel zu spoilern, weil das dort doch eine sehr verwobene, sehr komplexe Geschichte ist und ich jetzt auch Staffel 1 nicht spoilern möchte. Das heißt, auch über die Ausgangssituation kann man nicht viel sagen, außer vielleicht so viel. Nach den Geschehnissen in Staffel 1 geht es jetzt in der Staffel 2 mehr oder weniger um die Situation, in der sich unsere Hauptfigur danach befindet. Den ganzen Fallout der Ereignisse aus der ersten Staffel, dem großen Ding im Season-Finale, das hat große Nachwirkungen für unsere Figur. Und wir befinden uns dann erstmal in der ersten Hälfte der Staffel, sagen wir mal, mehr im Kopf unserer Figur, mehr in den Auswirkungen, die das für ihn persönlich hat und wie er damit umgeht und wie er versucht, nach dem, was am Ende der ersten Staffel klar geworden ist, auch über seine Psychoprobleme und die seine spezielle Disposition, wie er da aufgestellt ist, da wird ihm einiges klar am Ende der ersten Staffel und das muss er für sich verarbeiten, das versucht er in den Griff zu bekommen und das führt für die Serie dazu, dass es erstmal 2-3 Gänge zurückschaltet und sehr viel langsamer wird. Wir fangen dann natürlich wieder an, neue Fragen aufzuwerfen. Was ist Realität? Was ist Einbildung? Was ist nur Wahrnehmung von Realität oder von, ja, also diese ganzen Schichten von Wahrnehmung und die Tatsache, dass wir einen Erzähler haben, der uns diese Serie erzählt, auf den wir uns nicht verlassen können. Was wir eigentlich aus der ersten Staffel schon wissen, was aber hier in der zweiten Staffel dann auch dazu führt, dass diese ganzen Schichten, die uns hingelegt werden, dass wir uns nie so richtig sicher sind, sehen wir das jetzt, weil es real ist, sehen wir das, weil wir es durch die Augen unseres Erzählers sehen und der nicht weiß, was real ist und man ist da immer am Mitpuzzeln und ich muss sagen, die ersten 3 Folgen dachte ich, das kommt irgendwie nicht in Gang jetzt so richtig, was aber nicht heißen soll, dass die ersten 3 Folgen schlecht waren. Die waren schon auch hochspannend, weil es die Geschichte weitererzählt und weil man dranbleiben und wissen will, aber irgendwie, es fehlt so ein bisschen der Drive und man wünscht sich immer, mit der nächsten Folge geht's los, mit der nächsten Folge geht's los. Und so ab der 4., 5. Folge kommt das dann auch, da geht's dann plötzlich los und dann wird's auch wieder richtig schwungvoll und man ist wieder voll dabei und die Serie wird teilweise so weird, dass ich dachte, jetzt beklauen wir David Lynch vorne, hinten und in der Mitte. Das fand ich auch cool. Und dann baut es sich, also es ist dann in den Folgen vielleicht, sagen wir mal, es sind 12 Folgen insgesamt in der Staffel. Und in den Folgen 8 bis 10, 8 bis 11 ist nochmal sehr viel Exposition drin für den Aufbau eines Grand Finale, wo man denkt, das wird jetzt richtig krass in der 12. Folge. Und dann lässt die 12. Folge mit sehr viel Schwung, sehr viel Luft raus. Und ich war ein bisschen enttäuscht von dem Finale. Denn im Grunde kriegt man in der 12. Folge einfach noch mehr Exposition. Und es ist alles so weird. Und das, was aufgeklärt werden hätte sollen, es wird zwar zum Teil, wird so angefangen, Sachen aufzuklären, aber das wirft eigentlich noch mehr Fragen hin. Und ich kann jetzt nur die Hoffnung haben, dass in Staffel 3, also dass das jetzt, man sagt ja, oder das war ja damals so die Geschichte, die berichtet wurde, dass eben Sam Esmail, der Showrunner von Mr. Robot, der die Dinger auch alle directed, die Folgen, dass der eine Story für 4 bis 5 Staffeln, oder jetzt aktuell heißt es wohl, dass es 5 Staffeln werden würden, im Kopf hat. Also kann man jetzt hoffen, dass wir vielleicht irgendwo gerade so im Anfang des zweiten Aktes der Gesamtgeschichte sind und dann ist es vielleicht okay, dass jetzt noch Grundsteine gelegt werden müssen für sehr viel größere Dinge, die noch passieren. Aber im Kontext einer Serienstaffel betrachtet, war das Season-Finale jetzt dann doch irgendwie eine Enttäuschung. Es hat zwar Spaß gemacht, es zu gucken, es war sehr, sehr interessant, aber am Ende, wenn es dann fertig ist und die Credits rollen, dann sitzt man da und denkt sich, Echt jetzt? Jetzt soll ich ein Jahr hier rumsitzen mit nicht nur einem Cliffhanger für, was weiß ich, diese Person, lebt die noch, lebt die nicht, ist das passiert, ist das nicht passiert, hat es funktioniert, was sie wollten, hat es nicht funktioniert. Das wäre ja noch okay gewesen, aber ich habe einfach irgendwie so 5 Sträuße voll Fragen und das ist halt nicht okay irgendwie. Insofern, ich bin sehr hin und her gerissen und die erste Staffel, die ist irgendwie präziser, die ist mehr auf den Punkt, die endet zwar auch mit einem Cliffhanger, der dann am Anfang der zweiten aufgeklärt wird, aber die zweite ist irgendwie sehr verschwurbelt und macht sehr viele Ebenen auf, wo ich nicht sicher bin, ob das nicht, also wenn er das alles wieder zusammenführt, dann großartig, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen und dann sehe ich vielleicht nach der dritten oder vierten Staffel die zweite dann noch in einem anderen Licht, aber wenn er das nicht wieder zusammenkriegt oder da einfach zu viele lose Enden hängen bleiben, dann müsste man irgendwann die Diagnose stellen, dass das überambitioniertes, geschwurbeltes Quatschgetue war. das ist jetzt noch nicht ganz zu klären und insofern, wenn euch die Staffel 1 gefallen hat, würde ich trotzdem unbedingt empfehlen, Staffel 2 zu gucken, weil ich weiß auch, dass ich nach der 8. Folge oder so irgendwie zu meiner Freundin in die Küche gegangen bin und habe gesagt, du müsstest eigentlich diese Serie gucken, es ist so unfassbar großartig. Aber da ging ich halt auch noch davon aus, dass das 4 Folgen später alles irgendwie noch mir erklärt wird und ich es dann vielleicht noch toller finde. Und jetzt stehe ich immer noch mit diesen ganzen Fragen da und das hat mich dann am Ende enttäuscht.
Okay.
Ja. Aber nach wie vor, Es bedient sich natürlich bei vielen Vorlagen, bei vielen Vorbildern, die ich jetzt auch nicht nennen kann, weil das würde alles Story spoilern, aber es bedient sich bei den Großen und es macht es so clever und so intelligent. Und man hat nach jeder Folge wieder so ein What-the-fuck-Moment und weiß nicht, wie das weitergehen soll und freut sich dann schon wieder auf die nächste Folge. Und ich musste das jetzt sehr hart binge-watchen und deshalb ja, kann ich jetzt eigentlich kaum abwarten, dass es Staffel 3 gibt, aber da würde ich wohl noch ein Dreivierteljahr warten müssen. Ja, was ich noch geguckt habe, ist Die Brücke, Staffel 3. Die ersten 2 Staffeln fand ich ja gut. Jetzt hat Q in den Kommentaren schon so ein bisschen auch mit der Diskussion über Staffel 3 angefangen. Ich gehe da gleich drauf ein. Erstmal so grundsätzlich dazu, also Die Brücke war ja diese Serie über dieses Ermittler-Duo zwischen Kopenhagen und Malmö. Bestehend aus Sorgan Oren von der Kripo in Malmö und Martin Rode von der Kripo in Kopenhagen, die eben über die Öresundbrücke miteinander verbunden dann eben Kriminalfälle haben, die irgendwie in dieser Landesgrenze Dänemark-Schweden spielen und eben deshalb immer irgendwie beide zuständig sind und deshalb müssen sie sich da immer miteinander arrangieren und wie das dann so ist, wenn Polizeiarbeit über Ländergrenzen hinweg ist, dann immer zum einen Bürokratie und unterschiedliche kulturelle Vorgehensweisen. Zum anderen hatte man dann eben die Tatsache, dass das beides sehr unterschiedliche Charaktere waren. Martin Rode eher so ein hemdsärmeliger Typ, der auch mal irgendwo die Regeln ein bisschen gröber auslegt. Und Sorga eben Asperger-Autistin, die alles immer sehr genau nimmt und auf Außenstehende immer sehr gefühlskalt wirken kann. Und eben so ein spielt nach den Regeln und nimmt keine Rücksicht auf Befindlichkeiten von Leuten, weil sie die nicht wahrnimmt. Und das führte zu Humor und vor allen Dingen war die Staffel immer so geschrieben, also die ersten beiden, dass da immer irgendwie so ein großer Fall drin war, der dann irgendwie spektakulär war und wo man dann mitfiebern konnte, wer war es jetzt. Und es blieb immer bis zum Ende offen und man wusste nie so genau, wer der Täter ist oder wer da alles in Frage käme. In der dritten Staffel ist es jetzt so, dass Martin, also der Schauspieler Kim Bodnia heißt er, glaube ich, wollte nicht mehr und hat sich rausschreiben lassen und demzufolge musste sie einen neuen Partner bekommen, den sie dann auch gekriegt hat. Das Ganze fängt spannend an. Wir haben wieder einen Fall mit mehreren Morden, die irgendwie nach der Vorlage von Kunstwerken inszeniert werden und das ist alles ganz, ganz fürchterlich verschroben und die Serie hält ihre Quote von mehreren Toten pro Sendung, pro Staffel, pro Folge. Also einen ordentlichen Verschleiß an Leuten und die Serie macht auch wieder das, was sie in den ersten beiden Staffeln auch schon wieder gemacht hat, nämlich echt viele Charaktere einführen, teilweise auch zusammenhangslos einzuführen, so nach dem Motto, ich stelle dir jetzt mal hier noch zwei Leute vor und du musst das jetzt einfach mal schlucken, die werden später noch wichtig, wie, sage ich dir aber noch nicht, vielleicht nächste Folge, vielleicht aber erst übernächste Folge. was am Anfang, also es ist keine Folge, die du so, keine Serie, die du nebenbei gucken kannst. Die musst du sehr aufmerksam schauen, weil alles irgendwie wichtig werden kann. Am Ende, im Gesamtrückblick der Staffel, muss ich sagen, ja, der Kuh, ich gebe dir recht, es sind schon sehr viele Zufälle, die da zusammenspielen mussten, damit das alles so kommen konnte. Und man merkt, dass die Story an manchen Stellen ein bisschen hingebogen werden musste, damit man das Verwirrspiel bis zum Ende aufrechterhalten konnte. Also auch in der vorletzten Folge, wo dann irgendwie allen klar zu sein scheint, wer der Täter ist. Und die Wendung, die es dann nochmal nimmt, da habe ich dann auch irgendwann gedacht, ja, nee, ist klar, dass ihr jetzt, dass das nochmal eine Finte war, ist ja logisch, weil so tickt diese Serie halt. Und es wird dann schon gebogen und gezogen an allen Ecken der Story, damit das dann noch so sein kann und damit es noch so halbwegs logisch bleibt. Und wenn man dann den Fehler macht, am Ende der Staffel darüber nachzudenken, woher konnte der wissen, dass der da ist und woher konnte der wissen, dass er zu dem Zeitpunkt dorthin muss und der hat doch nur mit dem telefoniert und was macht diese eine Figur da an der Seite überhaupt? Die ist nie mehr wichtig geworden, die ist die halbe Serie, ist die drei, vier Folgen von 12 ist sie oder von 10 ist sie durchs Bild gestolpert und also diese Fotografin zum Beispiel und war nur irgendwie für so eine Kleinigkeit wichtig oder es sind so viele Sachen, die nur dazu da sind, um uns abzulenken. Und dass all diese Figuren irgendwie in diesem großen Kreis, in diesem Fall miteinander zusammenhängen, ja, das ist, als würdest du einen Tatort drehen, der, weiß nicht, der 6 Stunden geht oder sowas.
Oh Gott.
Und würdest einfach noch viel, viel mehr Figuren einführen. Das ist, ich glaube, auch mit der dritten Staffel sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht total Spaß hatte, jede einzelne Folge anzuschauen und auch immer wieder mich auf die nächste gefreut habe und wir die auch relativ schnell hintereinander jetzt durchgezogen haben, die Staffel. Trotzdem, wenn man am Ende dann hinter der Story ist und sich zurück überlegt, was war das jetzt alles, dann fallen einem so die ganzen Löcher der Geschichte irgendwie auf und dann denkt man sich, na okay, das war vielleicht nicht die beste Staffel. Aber jede einzelne Folge war trotzdem spannend und interessant zu gucken und die Figur Saga Noreen und auch der neue Partner, der auch so ein eigenes Bündel seltsame, ja, psychische Macken mitbringt. Also der hat mal seine Frau und seine Kinder verloren und das macht ihm zu schaffen und ist auch nicht ganz so komplett spurlos an ihm vorübergegangen, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, wenn einem sowas widerfährt. Der harmoniert auf eine tolle Art und Weise mit ihr, weil der lässt diese etwas Ungehobeltheit, die Sorga in so sozialen Situationen mit Mitmenschen an den Tag legt, lässt er einfach so an sich abperlen, was zu einer schönen Chemie zwischen den beiden Figuren führt. Und von daher, wenn es zu einer vierten Staffel kommen sollte, ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass der Typ, der die schreibt, gesagt, Hans Rosenfeld, dass der gesagt hätte, er könnte sich eine vorstellen und dass es da vielleicht sogar schon Verhandlungen gibt oder so, aber es gibt wohl noch nichts Offizielles. Wenn es zu einer kommen würde, ich würde es auf jeden Fall weitergucken und ich würde mich auch freuen, wenn sie es noch weiter schreiben würden, weil sie jetzt auch doch wieder einige Geschichtselemente haben in der Luft hängen lassen. Mal gucken, ob es die geben wird, ob es dazu kommt. Und ja, wer es irgendwie vielleicht runtergeladen hat oder sonst wie gucken möchte, Die Brücke Staffel 3, würde ich trotzdem auch empfehlen, auch wenn es jetzt etwas nach unten ging mit der Qualität der Gesamtstory. Ja, damit sind wir durch unsere Themenliste durch.
Ja.
Was wir unseren Hörern noch schuldig sind, ist die rückblickende Besprechung der Hochzeit, die hinter uns liegt, aber die machen wir in der nächsten Sendung, wenn der Stefan wieder da ist.
Natürlich.
Der natürlich, wie sich das gehört, nach einer Hochzeit erstmal in einen Honeymoon gefahren ist, auch wenn es bei ihm jetzt, glaube ich, nur erstmal so ein kleiner ist. Ich habe heute Fotos aus der Hotelsuite gesehen mit Champagner und allem. Also da wird sich's gut gehen lassen, so wie sich das gehört. Und wenn er zurück ist, dann machen wir hier die große Besprechung, wie das alles abgelaufen ist und was wir da erlebt haben. Denn wir haben ja im Vorhinein erzählt, was am Junggesellenabschied passiert ist. Und ich nehme an, die Hörer wollen wissen, wie das alles ausgegangen ist.
Was ich jetzt schon erwähnen möchte, ist, dass als wir irgendwann nachts um 3 oder sowas uns getrennt haben nach der Feier, wir gesagt haben, ja, und dann nehmen wir heute Abend auf. Ja, und wer war die einzige Person, die aufnahmebereit war? Die Claudia.
Tja.
Deswegen mussten wir das noch einen Tag verschieben. Und jetzt leider ohne Stefan.
Ja.
Naja, aber nächste Woche kriegt ihr das alles nachgeliefert.
Genau, dann machen wir das dann. Dann hoffen wir, dass wir nächste Woche auch wieder genauso aufnahmebereit sind, wie du es gewesen wärst. Aber dann eben alle zu dritt. Und bis dahin danken wir fürs Zuhören und dürft natürlich wieder Kommentare schreiben. Auf Twitter und auf Facebook uns folgen oder uns bei iTunes bewerten. Wir werden das alles lesen und ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.